Die On3 Lesereihe 2012. Kamikaze. Matthias Tonon. Jonathan.
Wenn Jonathan das Wort Kamikaze rief, meinte er eigentlich etwas ganz anderes. Er hätte auch seinen Oberkörper wie ein Pendel abwechselnd nach vorne und hinten bewegen können und dazu in Rain Man-Manier Oh-Oh sagen können. Das erste O nur ganz kurz angerissen, das zweite dagegen lähmend in die Länge gezogen. Aber er hatte sich nur mal für Kamikaze entschieden. Sein persönliches Codewort für das, was ihn im nächsten Moment von den Beinen reißen würde. Sein Gehirn besaß wohl so eine Art Frühwarnsystem für den in unterschiedlichen Abständen wiederkehrenden Fall, dass die Reizflut ihm gleich bis zum Hals stünde. Er für einige Sekunden darin abtauchen und das Bewusstsein vorübergehend an eine höhere Instanz abtreten würde. Ich höre sein Rufen noch immer manchmal, wenn ich nachts wach liege und alles andere um mich herum in stumpfsinniger Schwärze versinkt. Ein heiseres Echo, das in meinem Kopf, von Wand zu Wand geworfen, stetig anschwillt und seiner Stimme in meiner Erinnerung zu fremder Lautstärke verhilft. In Wirklichkeit war es mehr ein ersticktes Flüstern, das sich über seine Lippen schlich und im Grunde nur für ihn selbst gedacht war. Ich weiß bis heute nicht, nach welchem Wort er wirklich suchte. Ich bin mir nur sicher, dass ihm ein abgeschmacktes Hilfe schlicht zu Mainstream gewesen wäre. Denn wenn Jonathan etwas war, dann unkonventionell. Ich erinnere mich noch genau, wie vor 3 Jahren jeder anfing, sein soziales Leben auf Facebook und Twitter zu beschränken. Damals sah er mich mit seinem ernsten Greenpeace-Blick an und sagte, sowas wie Facebook ist der Tod der Kommunikation. Besorgte sich auf dem Flohmarkt eine verstaubte Schreibmaschine und begann all seinen Freunden Briefe zu schreiben. Ich glaube, er hatte sich mit dem Gedanken, anders zu sein als der Rest, längst angefreundet. Nicht nur wegen seiner Epilepsie, sondern auch, weil dieses Anders in seinen Augen nie negativ klang, sondern eher nach einer Herausforderung, einem ganz eigenen Indie-Lebensentwurf, zumindest nach außen. Aber wir waren drin. Die Türen schlossen sich mit einem Dröhnen, die Warnleuchte blinkte noch einmal kurz auf, Jonathans Mund öffnete sich zögernd, und ich wusste instinktiv Bescheid. Diese einsetzende Langsamkeit, die sie als subtile Drohung über die Jahre in meinem Kopf eingebrannt hatte. Ich machte einen hastigen Schritt auf ihn zu, packte seinen Arm, damit er spüren konnte, dass ich da bin. Und dann sagte er es, ganz leise, kaum mehr als ein Flüstern. Jonathans Kamikaze klang jedes Mal anders. Einmal verschwammen die einzelnen Buchstaben zu einem undeutlichen Zischen. Ein anderes Mal kamen sie ihm überdeutlich akzentuiert über die Lippen. Bei besonders heftigen Anfällen schaffte er es manchmal nicht mal mehr bis zur letzten Silbe. Blieb mitten im Wort hängen, wie eine zerkratzte Schallplatte. Nur die Anfälle an sich liefen immer gleich ab, bewegten sich in klar abgesteckten Mustern und Chronologien. Als erstes begannen seine Lider zu zucken, die Augen darunter rollten nach oben weg, ließen ein seidiges Weiß zurück. Im nächsten Augenblick diese heraufziehende Stille um ihn herum, in der U-Bahn, dem Hörsaal oder auf offener Straße. Menschen verstummten und Geräuschkulissen kamen zum Erliegen, als hätte man sämtlichen Schall einfach ausgesperrt. Seine Gesichtszüge passten sich umgehend der Umgebung an, erstarrten von einem Moment auf den anderen zur Maske, strafften sich kurzzeitig, nur um seine Stirn anschließend in tiefe Falten zu legen, als würde er mit sich und allen Anwesenden hadern. Dann löste sich seine Mimik plötzlich, brach wie eine Welle über seinem Gesicht und formte es nach und nach neu. Seine Mundwinkel wanderten nach oben und es sah aus, als würde er aufrichtig lächeln. Kurz bevor die Muskulatur sich endgültig verkrampfte, Synapsen sich feuerwerkartig entluden und sein Lächeln immer mehr einer verzerrten Grimasse anglichen, deren Mundwinkel spottend zuckten und ihrem Besitzer von Sekunde zu Sekunde mehr entfremdeten. Fast, als wollte Jonathan sich auf diese Weise absichtlich von dem jungen Mann abgrenzen, der an seiner Stelle zwischen klebrigen U-Bahn-Bänken zu Boden gehen sollte. Ich sah ihn unbeteiligt daneben stehen, verwundert in meine Richtung lächeln, während sein eigener Körper sich zu unseren Füßen unter ständig neuen Krämpfen wand, sich, als der Anfall endlich vorbei war, mit zittrigen Knien an der Haltestange hochzog und aus zwei entgegengesetzten Versionen von Jonathan wieder eine einzige machte. Kalter Schweiß stand ihm danach jedes Mal in dicken Perlen auf der Stirn, klebte seine Haare in dunklen Strähnen an Schläfen und Stirn, das Gesicht bleich vor Erschöpfung. Doch das Letzte, was er in diesem Moment gewollt hätte, war Mitleid. Mit einer Mischung aus Trotz und abgearbeitetem Stolz sah er sich um, wehrte sich stumm gegen die besorgten Blicke der Umstehenden und erntete Stille, lächelte mir müde zu. Ich selbst fühlte mich jedes Mal von neuem mehr als hilflos, wenn er einen seiner Anfälle bekam. Obwohl er mir im Nachhinein stets versicherte, ich hätte genau das Richtige getan, auch wenn ich wusste, dass er sich an nichts erinnern konnte, zumindest nicht wirklich. Aber das spielte im Grunde auch gar keine Rolle, denn ich wusste genau, wie froh er einfach nur war, dass ich in diesem Moment der Schwäche bei ihm gewesen war. Also nickte ich schweigend und spürte gleichzeitig, wie sich das Band zwischen uns von Mal zu Mal fester knüpfte. Allein das Wissen um seine Krankheit und sein offenes Vertrauen in mich gab mir das Gefühl der Komplizenschaft, machten uns zu Verbündeten im Antlitz seiner Epilepsie. Wenn ich jetzt zurückdenke, war das Seltsamste überhaupt wohl der Verlust jeglichen Zeitgefühls während seiner Anfälle. So eine Krampfattacke dauerte bei ihm nie länger als 40, maximal 50 Sekunden. Von Kamikaze, dem entstellten Lächeln über den Sturz bis zum Wieder-zu-sich-Kommen. Aber die Zeit zog sich manchmal wie eine Superzeitlupe über mehrere Leben, zurück in Echtzeit, auf Sekundenlänge zusammengeschnitten. Jeder Augenblick, dem ein Kamikaze vorausging, hielt das Rieseln der Sanduhren an, froh Momente zu Standbildern, die sich auch Jahre später noch wie ein Daumenkino in meinem Kopf entblätterten. Jonathan sprach nicht gerne über seine Epilepsie. Um genau zu sein, eigentlich nie. Nach Jahren der Gewöhnung hatte er sie längst als festen Bestandteil von sich akzeptiert. Ich glaube, er wollte nur nicht, dass andere wissen, wie viel Raum dieser Teil in seinem Leben einnimmt und wie viel Angst er ihm zeitweise machte. Es war eine laue Frühlingsnacht. Die Luft in den Straßen angenehm kühl, und wir beide auf einer WG-Party von einem Typen, dessen Namen ich längst vergessen habe. Graue Wolkenfetzen schoben sich vor einem nachtblauen Hintergrund ineinander, bildeten eine blickdichte Wand, hinter der sich blitzend ein Wärmegewitter entlud. Irgendwann hielten wir die schweißgetränkte Hitze drin nicht mehr aus, gingen raus und setzten uns angetrunken auf den Bordstein vor der Haustür. Jeder eine kalte Bierflasche in der Hand und eine Kippe lose im Mundwinkel hängen. Er prostete mir stumm zu, nahm einen Schluck und stellte die Flasche neben sich auf dem Asphalt ab, bevor er seine Zigarette rötlich aufglimmen ließ, den Rauch sekundenlang im Mund herumwälzte und langsam wieder in die Nachtluft ausatmete. Er blinzelte mehrmals, als müsste er angestrengt über etwas nachdenken, drehte dann seinen Kopf zu mir und sagte so beiläufig wie möglich: "Weißt du, wie sich sowas anfühlt?" Wusste ich nicht und wie so oft verstand ich nicht gleich, was er meinte, sah ihn stattdessen nur fragend an. Sein Blick driftete wieder ab und blieb an der halbvollen Bierflasche neben ihm hängen, die im Scheinwerferlicht eines vorbeifahrenden Autos bronzen aufleuchtete. "So ein Anfall, meine ich", fügte er schließlich hinzu, griff nach der Flasche und begann mit dem Fingernagel seines Daumens das Etikett abzukratzen. Ohne mein heiseres "Nein" abzuwarten, setzte er zuerst die Flasche an den Mund und dann die Worte an, als hätte er die Sätze in Gedanken schon tausendmal durchgespielt, sich nur stets dagegen entschieden, sie tatsächlich auszusprechen. Und als sie sich endlich lösten, klang seine Stimme dünn und kratzig. Es ist wie ein Hauch, so eine Art Vorahnung, kurz bevor es losgeht, wie wenn die Luft sich auf einmal feucht und kühl anfühlt und du weißt, dass es gleich anfängt zu regnen. Seine Lippen bogen sich unter dem Gewicht der Worte, die trotz allem locker sprudelnd aus ihm herausstolperten. Und mir wurde klar, wie verdammt schwer ihm dieser Anfang gefallen sein musste. Und dann erzählte er mit belegter Stimme, ohne auch nur ein einziges Mal abzusetzen. Erzählte von seinem Leben mit der ständigen Angst, der nächste Moment könnte derjenige sein, der einem jegliche Kontrolle am Boden zum Stehen nimmt. Und den entsetzten, pseudo-betroffenen Blicken der Leute, gegen die man mit Glück früher oder später abstumpfte. Ich beobachtete ihn beim Reden, seine verhaltenen Gesten und abwesenden Blicke, als wäre er meilenweit weg. Saugte jedes Wort gierig auf und schluckte sämtliche über die Jahre angestauten Fragen runter, um ihn ja nicht zu unterbrechen. Aber als er sich irgendwann leer geredet hatte, die letzte Silbe befreit aus seinem Mund getropft war, konnte ich nur noch daran denken, was ich einmal in der Neon zwischen Ansammlungen unnützen Wissens gelesen hatte. Nämlich, dass Kamikaze wörtlich übersetzt göttlicher Hauch bedeutet.
Die On3 Lesereihe 2012. Kamikaze.
Mehr dazu auf on3.de.